Mars Express seit 14 Jahren im Einsatz. Ein Jubiläum wird am 25. Dezember begangen. Da hat Mars Express seine Umlaufbahn um den Mars zum ersten Mal eingeschlagen. Hierzu bin ich jetzt verbunden mit Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Guten Tag, Herr Köhler.
Guten Tag, Herr Höhner.
Mars Express, eine nicht enden wollende Geschichte. Wie würden Sie die derzeitige Situation einschätzen? Was hat uns Mars Express gebracht? Diese Raumsonde, die am Mars seit 14 Jahren unentwegt forscht.
Nun, man kann natürlich die Sache zunächst mal aus der raumfahrttechnischen Sicht betrachten und da muss man einfach sagen, dass Europa gleich mit der ersten Planetenmission einen vollen Erfolg hatte. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach zu einem Planeten fliegt und das klappt dann alles so gut. Und Mars Express war eben die erste Planetensonde der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Und als die 2002 startete und dann ankam und so perfekt in die Umlaufbahn ging und dass es dann ewig weitergeht, das war eigentlich nicht zu erwarten und zeigt aber eben, dass die Europäer es können. Das haben sie dann ja auch mit Venus Express, dem Schwesterraumschiff, genauso bewiesen und mit Rosetta und so weiter. Also das zeigt uns einfach, da sind wir gut aufgehoben und können eben in diesem Zeitraum dann auch exzellente Wissenschaft machen. Alle 7 Experimente an Bord von Mars Express funktionieren noch heute. Auch das ist etwas, was vielleicht nicht selbstverständlich ist. Zeigt eben, dass die Experimentbastler aus allen Herren Länder Europas gute Arbeit geleistet haben. Und wir als Institut für Planetenforschung sind natürlich sehr glücklich, dass unser Arbeitspferd, die Stereokamera, auch noch genauso gut nach 17.000 Mars-Umrundungen, jetzt ein bisschen mehr sind es sogar jetzt schon, immer noch wunderbar funktioniert.
Natürlich wird vom DLR eine gute PR-Arbeit geleistet. Man kann regelmäßig sich neue Bilder und Videoclips ansehen, die ins Netz gestellt werden, wo Flugansichten rübergebracht werden. Die Hauptaufgabe war aber die komplette Kartierung der Marsoberfläche. Wie sieht es damit aus?
Also wir haben nun, ich würde sagen, fast 100% der Marsoberfläche in 3D kartografiert. Es ist nur so, dass viele Gebiete könnten immer noch besser nochmal zum zweiten oder zum dritten oder zum vierten Mal fotografiert werden. Und das machen wir eben. Das nutzen wir aus bei dieser Missionsverlängerung, dass wir Gebiete, bei denen zum Beispiel der Sonnenstand schlecht war, bei denen es Dunst in der Atmosphäre gab, der die Bilder etwas verschlechtert hat, dass wir da dann immer nochmal neue Aufnahmen bekommen, die Qualität der 3D-Modelle dann verbessern lässt. Und da würde ich jetzt sagen, sind wir etwa bei 50% der Marsoberfläche, die wir in einer nahezu perfekten Qualität haben, mit Bildauflösungen von bis zu 12 Metern pro Bildpunkt. Das ist natürlich eine sehr gute Datengrundlage, sowohl für die Wissenschaft als auch für die Planung und Auswahl von Landestellen. Und das dauert natürlich etwas länger, weil da arbeiten die Kartografen praktisch der Zeit hinterher, weil sie die Raumlagedaten der Raumsonde nach jeder Aufnahme immer noch präziser übermittelt bekommen und dadurch die Qualität ihrer 3D-Modelle verbessern können. Also da sind wir auf dem Weg, dass wir auch da am Ende die ganze Marsoberfläche in einer super Qualität haben werden, aber das dauert noch ein paar Jahre, bis diese ganzen Daten dann durchgewurstelt sind.
Ursprünglich war sogar vorgesehen, noch höhere Auflösungen zu erreichen. In dem Kamerasystem ist ja die Möglichkeit gegeben, das noch weiter aufzuzoomen, so eine Art Lupe. Das hat aber nicht ganz funktioniert.
Es hat schon funktioniert, aber Sie haben recht, die Lupe hat ein kleines technisches Problem. Die etwas außer Fokus geratene Brennweite lässt uns nicht die Qualität in der Systematik erzielen, wie wir es eigentlich gewünscht haben. Und vor allem, diese Bilder waren auch von vornherein nicht für die 3D-Darstellung vorgesehen, sondern einfach nur praktisch, um genau hinzugucken an Stellen, wo es sehr interessant ist. Die Lupe arbeitet sehr hervorragend, wenn wir im Jahr ein- oder zweimal sehr gut und sehr nahe am Marsmond Phobos verbringen. Und da haben wir jetzt dieses Jahr im Juli wunderbare Aufnahmen von Phobos gemacht mit Auflösungen von 5 Metern nur und die werden wir im Februar veröffentlichen.
Natürlich hat Mars Express auch andere wissenschaftliche Geräte an Bord gehabt, nicht nur diese fantastische Kamera, die ja maßgeblich von Professor Neukomm entwickelt worden ist. Was lässt sich zu den anderen Entdeckungen sagen? Zum Beispiel mit Radar wurde in die Oberfläche hineingeschaut, es wurde mit dem Gerät Omega nach Wasser gesucht, man wurde auch fündig. Wie sehen Sie das?
Also die Instrumente waren sehr gut aufeinander abgestimmt. Das zeigt sich auch heute und das ist auch bei den nachfolgenden amerikanischen Marsmissionen so gewesen. Ganz richtig ist, dass die Entdeckung von Wasser bzw. von Eis unter der Marsoberfläche mit dem Radar war sicherlich eine der bedeutendsten Entdeckungen jetzt in der jüngeren Zeit. Es ist auch schon 10 Jahre her, aber man weiß das jetzt eben, bevor Mars Express und die anderen amerikanischen Sonden zum Mars geschossen worden sind, ging man davon aus, dass das Wasser sich auf die Polkappen am Nord- und Südpol beschränkt. Und wenn man das ganze Eis dieser beiden Polkappen über die globale Oberfläche berechnen würde, dann wären das vielleicht gerade mal so 10, 20 Meter Wassertiefe. Aber wenn man jetzt diese Eislinsen in 2, 3, 4, 600 Metern Tiefe mit hinzurechnet, wären das global durchaus über 100 Meter Wasserozean. Und das gibt natürlich ganz andere Perspektiven. Erstens hinsichtlich der Frage, wie war das früher mit dem Wasser auf dem Mars und auch bezüglich der Frage, ob Leben früher möglich war. Und wir denken eben ja. Und aber auch hinsichtlich der Frage, ob das mal als Ressource genutzt werden kann für zukünftige Marsstationen oder vielleicht sogar wichtige kleine Habitate. Also wenn der Mars länger besiedelt werden könnte, was in weiter Ferne liegt, hätte man mit diesem Eis im Untergrund eine Ressource, die natürlich überlebenswichtig wäre.
Nun gibt es immer wieder Behauptungen, ja wissenschaftliche Artikel, die besagen, dass zum Beispiel diese sogenannten Gullis, also am Hang austretendes Wasser, dass das eben kein Wasser ist, sondern einfach nur Hangrutschungen darstellen, die dem Betrachter, also auf den Fotos, uns diesen Eindruck vermitteln. Wie sehen Sie das?
Das ist richtig, ja. Also das gab vor 2, 3 Jahren, gab es amerikanische Publikationen, die sagte, so, wir haben jetzt das Wasser praktisch in flagranti erwischt, indem wir diese Rinnen an steilen Kraterhängen und Berghängen sehen, die so eine Schattierung haben, die darauf hindeutet, dass hier vor kurzem, also sprich in der Gegenwart Wasser ausgetreten sein muss und dann verdampft und verdunstet ist eben, und haben das begründet damit, dass dieses Wasser einen sehr hohen Salzgehalt haben muss, damit der Schmelzpunkt praktisch so weit erniedrigt ist, dass es mit den heutigen atmosphärischen Bedingungen und den sehr tiefen Temperaturen auf dem Mars trotzdem kurze Zeit flüssig über die Marsoberfläche gerieselt ist, also geronnen ist. Ne? Und jetzt haben andere Wissenschaftler gesagt, eben das kann man auch anders erklären, mit trockenen Abrieselungen, und das ist sicherlich auch richtig. Und wir verfolgen das sehr genau, auch mit Untersuchungen von Kollegen am DLR, die in polare Gebiete gehen und das genau an Orten, die ähnlich sind wie auf dem Mars, untersuchen, und die sagen, ja, man kann das eben nicht so genau festlegen. Was aber außer Frage steht, ist, dass es früher auf dem Mars Wasser gegeben hat. Also die großen Täler und Rinnen, die kann man einfach gar nicht anders erklären, auch nicht mit einem anderen Stoff. Wird ja gelegentlich gesagt, das könnte man doch auch mit flüssigem Kohlendioxid erklären. Das geht physikalisch und chemisch nicht. Also früher hat es mit Sicherheit Wasser auf dem Mars gegeben. Ob es heute immer noch Wasseraustritte gibt unter den sehr kalten Bedingungen, das ist eher zweifelhaft.
Na, der amerikanische Mars-Polarlander hatte aber eindeutig, nachdem er mit seiner Schaufel etwas Material weggeräumt hatte, offensichtlich Wasser unter seiner Oberfläche gefunden.
Also er hat Wasser als Eis gefunden, das ist richtig. Und es war nicht direkt an der Oberfläche, weil wenn Sie heute einen Eimer Wasser auf die Marsoberfläche stellen würden, der würde sofort zu sieden beginnen und das Wasser verdunsten. Und wenn Sie einen Block Eis auf die Marsoberfläche legen, dann sublimiert der, sprich das Eis geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Dauert natürlich ein bisschen länger als beim Verdampfen. Aber Wasser ist gegenwärtig nicht stabil an der Marsoberfläche. Und was der Mars-Polarlander eben gemacht hat, ist, er hat ein bisschen gekratzt, er hat gesehen, geschützt durch den Staub und die Oberfläche ist schon wenige Zentimeter unterhalb der Oberfläche Eis vorhanden und kann sich dort eben auch über sehr lange Zeiträume halten.
Wie lange wird denn Mars Express uns noch erhalten bleiben?
Ja, wir sind dankbar, dass die ESA bei ihrem letzten großen Treffen jetzt vor wenigen Wochen beschlossen hat, dem entscheidenden Gremium jetzt die Empfehlung zu geben, Mars Express nochmal bis Ende 2020 zu verlängern. Und das ist natürlich großartig für uns, da freuen wir uns sehr. Es ist nur so, dass das Raumschiff ist schon noch gesund und die Instrumente funktionieren alle noch und der Orbit ist stabil. Allerdings wissen wir nicht ganz genau, wie viel Treibstoff noch an Bord ist, um kleine Bahnkorrekturen machen zu können, weil der Tank einfach hat Schweißnähte, durch die vielleicht Treibstoff ein ganz klein wenig hinaus diffundiert ist, und weil das Projekt nie für länger als für 4 Jahre angelegt war, im Grunde genommen eigentlich sogar nur für 2 Jahre, weiß man nicht ganz genau, was diese lange Zeit mit dem Treibstoff gemacht hat. Also es kann sein, dass wir praktisch schon auf dem letzten Tropfen so langsam fahren und dann ist es möglicherweise schneller vorbei, als wir denken. Aber wenn es stimmt, dass immer noch 6-7 Liter Treibstoff an Bord sind, dann könnte man mit diesem stabilen Orbit durchaus bis Ende 2020 noch durchhalten.
Herr Köhler, zum Schluss noch eine Frage. Es gibt ja eine andere europäische Mission, ExoMars, und die müsste doch nun langsam in das Arbeitsorbit eingeschwenkt sein. Die befindet sich ja am Mars. Wann kann man mit der Wissenschaft beginnen?
Es ist so, dass der Orbit eben gewählt wurde, um ohne große Treibstoffverluste mit der Reibung der Marsatmosphäre langsam in einen zirkularen, also kreisförmigen Orbit zu kommen. Und das ist jetzt fast abgeschlossen. Ganz offiziell wird im März 2018 die Wissenschaftsmission beginnen. Die Wissenschaftler an den 5 Experimenten arbeiten jetzt schon zum Teil mit sehr, sehr guten Daten. Kollegen hier vom DLR haben Beteiligungen am CASIS, das ist eine große Stereokamera, im Grunde genommen eine Weiterentwicklung dessen, was wir auf Mars Express machen, so nach 15 Jahren ist das natürlich auch mal angesagt. Und da können wir uns wirklich, glaube ich, auf ganz ausgezeichnete wissenschaftliche Daten freuen, die dann auch zu guten Ergebnissen führen werden. Also da geht es nächstes Jahr los und dann kommt ja 2020 dann auch praktisch der zweite Teil von ExoMars, wo dann auf der Marsoberfläche gelandet werden soll und dann wird ein Rover, ein europäisches Fahrzeug, über die Marsoberfläche herumfahren und dort auch Proben nehmen, analysieren. Und das ergänzt sich natürlich wunderbar mit dem, was wir aus der Umlaufbahn machen. Also da kommen schöne Zeiten, schöne Jahre, wissenschaftlich ergiebige Jahre auf uns zu.
Und wer sich zum Beispiel mal die Bilder anschauen möchte, der schaut wohin?
www.dlr.de, dann der / Mars.
Alles klar, ich bedanke mich bei Herrn Köhler. Bis zum nächsten Mal.
Herr Höhner, sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.